Aufstehen für die Regression. Elemente der autoritären Linken heute. Kürzlich wurde im deutschen Feuilleton wieder debattiert über die Auslassung Sarah Wagenknechts gegen sogenannte Identitätspolitik, die sich angeblich für Klassenpolitik nicht mehr interessiere. Das Buch Die Selbstgerechten ist exemplarisch für eine Querfront zwischen regressiver Linken und nationalkonservativer Publizistik, die urbane, kosmopolitische, studierte, queere und migrantische linkspolitische Bewegung zum Feindbild erklärt hat. Mit dem Bild der hippen, Matcha-Chai-trinkenden Kreuzberger Künstlerin, die weiter weg vom ehrlich arbeitenden Proletariat nicht sein könnte, wird versucht, Stimmung zu machen gegen emanzipatorische Politik. Ziel ist dabei, nicht etwa Kapitalismuskritik, sondern Ressentiments gegen die vermeintliche Elite zu bedienen, die, und das ist der Kniff dieser Querfrontstrategie, nicht einmal ökonomisch, sondern kulturell bestimmt wird. In diesem Podcast möchte ich einige Elemente dieser Denkform skizzieren, vornehmlich am Beispiel der Aufstehenbewegung Sarah Wagenknechts und Bernd Stegemanns. Und zwar erstens ihr Verhältnis zum Staat, zweitens ihr nostalgisches Ideal, drittens ihren Hass auf Differenz sowie viertens ihren Arbeitsfetischismus, um dann im letzten Part diese Ideologie auf den Begriff zu bringen, nämlich strukturellen Antisemitismus, der sich mal mehr, mal weniger offen Bahn bricht, etwa in Chiffren gegen Globalisierer oder Kosmopoliten. Ganz trennscharf wird die Thematisierung dieser Elemente natürlich nicht erfolgen, denn sie hängen miteinander zusammen. Leise, kaum eine Meldung wert, ist die Sammlungsbewegung Aufstehen bereits in ihrer Entstehung verschwunden und hat den Platz, den sie so großspurig beanspruchte, chaotischeren Bewegungen wie den Gilets Jaunes, Protesten in Frankreich oder den transnationalen Fridays for Future-Demonstrationen verdruckst geräumt. Chaotischer sind diese Bewegungen, weil sie wie die erfolgreichsten Massenproteste seit Occupy auf eine Vielheit setzen, die nicht zentral koordiniert wird, sondern aus dem Zusammenschluss lokaler Gruppen besteht. Zwar bringen diese Bündnisse regelmäßig prominente Gesichter hervor, allerdings betonen diese prominenten Gesichter immer wieder, nicht identisch mit der Bewegung zu sein. Das Maß an inhaltlicher Unterbestimmtheit, welches dieser Multitude erlaubt, für Wünsche und Projektionen der vielen Einzelnen offen zu sein, lässt sich, wohl gerechtfertigt, als theoriefern kritisieren, ihr Erfolg aber ist unbenommen und lässt das klassische Organigramm planmäßiger Bewegung vorgestrig aussehen, zumal sich die planmäßigen Bewegungen auch nicht gerade durch theoretische Informiertheit auszeichnen. Im Gegenteil, wird hier nicht selten in der linkspopulistischen Reaktion die Primitivität der Politik zur Tugend erhoben. Die zur Schau gestellten Sorge, der kleine Mann von der Straße soll einen auch verstehen, verdeckt den eigenen Anti-Intellektualismus und paternalisiert letztlich diejenigen, denen sie vorgeblich gilt. Gedankt wird es selten. Der kleine Mann von der Straße ist viel zu heterogen, als dass er sich durch die auf ihn zugeschnittenen Parolen mobilisieren lassen würde. Der Rückblick auf Aufstehen lohnt deshalb, weil die Sammlungsbewegung der jüngste groß angelegte Versuch einer Top-Down-Kampagne von links war. Aufstehen wurde von prominenten Führungsfiguren ins Leben gerufen, die dann über die schleppende Installierung von Ortsgruppen wachte. Dabei degradierte der Doppelcharakter, einerseits als außerparteiliches Druckmittel, auch auf die Partei Die Linke im selben Atemzug die Ortsgruppen instrumentell zur politischen Manövriermasse, die genauso schnell wieder fallen gelassen werden konnte, wie man sie zuvor ermuntert hatte. Ungeachtet des Misserfolgs ist nicht davon auszugehen, dass Aufstehen der letzte Versuch in der BRD war, eine massierte linke Bewegung auf Geheiß eines Führungskaders zu initiieren. Die Antiquiertheit des Vorhabens steht im Zeichen der gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit. Während in den neueren Protestformen der Vielheiten der gegenwärtige Sound des Kapitalverhältnisses mitschwingt, trompetete die Marschkapelle von Aufstehen trotzig ihre altbackene Melodie weiter. Es ließe sich nun vermuten, dass im Anachronismus vielleicht auch etwas Progressives steckt. Gerade wenn angeblich niemand mehr von Klasse sprechen, geschweige denn das Kapitalverhältnis oder die Nation kritisieren möchte, ist das Unzeitgemäße womöglich an der Zeit. Anzunehmen, dass hier einfach traditionelle Klassenpolitik zurückkehrt, würde aber voraussetzen, dass diese zentralistisch-linken Bewegungen nicht ebenfalls von der Gesellschaft der Gegenwart affiziert sind, als hätten sie sich irgendwie unbeschadet konservieren können, was eindeutig nicht der Fall ist. Auf den historischen Zusammenbruch des autoritären Zentralsozialismus reagierten sie mit dem Erhalt des Autoritarismus ohne äußeres Objekt, der frei flottierend sich dem Nächstbesten anhaftete, was in solchen Fällen zumeist die Nation ist. Real existierend sozialistisch, wie im Falle Venezuelas oder Boliviens, oder auch nicht. Auch hat der Neoliberalismus diese Tendenz nicht unbeschadet zurückgelassen. Auf dessen innere Widersprüche wird restaurativ reagiert, indem sich die Kritik nicht gegen die mangelnden Bedingungen, seine Freiheitsversprechen auch einzulösen, sondern gegen die Versprechen selbst richtet. Man bemängelt dann zum Beispiel nicht die im Kapitalismus notwendig fehlenden Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, sondern man kritisiert das Versprechen von Selbstverwirklichung. Die Versuche, Neoliberalismuskritik ohne Kapitalismuskritik zu leisten, münden ständig in der regressiven Aufhebung des als Kosmopolitismus verschrienen Individualismus zugunsten eines wohlfahrtschauvinistischen Autoritarismus, der den Rahmen der Nation nie verlässt und ständig um dessen rassistische Abdichtung besorgt ist. Im Folgenden soll ein Streifzug durch diese Denkform unternommen werden, die mit autoritärer Linke wahrscheinlich nicht allzu präzise benannt ist. Volker Koenen und ich haben sie als neoliberalismuskritischen Antisemitismus bezeichnet, um herauszustellen, welchen umfassenden Stellenwert das chiffrierte Ressentiment gegen Jüdinnen und Juden als Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse hier einnimmt. Konformistische Rebellion, Tankies, Sozialreformismus, Nationalbolschewismus, Leninismus, Rechtskommunismus, Steinzeitkommunismus. Welche Begriffe oder Invektive hier in Stellung zu bringen sind, um das Phänomen zu bezeichnen, soll vorerst hintangestellt werden, was womöglich zu einer gewissen Unbestimmtheit des Beschriebenen führt. Um dennoch nicht vollständig in obskurer Szenekritik zu verbleiben, die stillschweigend das Einverständnis der HörerInnen voraussetzt, man wisse ja irgendwie schon, wer gemeint und was gemeint ist, wird im Folgenden versucht, das Kritisierte möglichst oft zu exemplifizieren, anhand eben von Aufstehen und auch den Nachdenkseiten, einem publizistischen Organ, in dem die Sammlungsbewegung einerseits euphorisch propagiert wurde und andererseits die beispielhaft für die hier kritisierte Denkform steht. Erstes Element: Staatstreue von links. Zitat: Um eine andere Politik in Deutschland machen zu können, braucht es andere Mehrheiten. Um diese wieder zu erreichen, muss es eine linke Sammlungsbewegung geben, die den Mut hat, sich mit den mächtigen Akteuren anzulegen. Das forderten im August 2018 der Theaterregisseur Bernd Stegemann und Sarah Wagenknecht. Der Satz allein bündelt den Horizont der anvisierten Kampagne. Politik soll in Deutschland und für Deutschland gemacht werden. Der nationale Rahmen wird nicht verlassen. Im Gegenteil werden in anderen Auslassungen der beiden ständig die Interessen Geflüchteter gegen die der autochthonen Bevölkerung ausgespielt. Gegner sind die mächtigen Akteure. Der Kampf soll aufgenommen werden gegen, Zitat, die Privilegien der globalen Konzerne wie gegen die Superreichen, die ihre Steuern hinterziehen und zugleich alle Vorteile eines friedlichen Gemeinwesens beanspruchen, Zitat Ende. Die Ungeheuerlichkeit, ein friedliches Gemeinwesen zu behaupten, während allerorts Unterkünfte für Geflüchteten brennen, wird hier nebenläufig in die Frontstellung eingeflochten. Das ist die Gegenüberstellung. Ein friedliches Gemeinwesen muss mutig gegen die Superreichen kämpfen. Andere Mehrheiten sollen wieder erreicht werden. Was bedeutet eigentlich dieses Wieder? Wann gab es diese Mehrheit, von der Wagenknecht und Stegemann sprechen? Meines Erachtens drückt sich darin die Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit aus, in welcher die Sozialdemokratie noch sozialdemokratisch gewesen sein soll und der Sozialstaat funktioniert habe. Zitat: Wir wollen die Politik zurück zu den Menschen bringen. Zitat Ende. Heißt es in dem Gründungsaufruf von Aufstehen und, Zitat, eine vernünftige Politik kann den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen. Zitat Ende. Diese Zeit, diese Vergangenheit ist in zweifacher Hinsicht ein Phantasma der Rückwärtsgewandtheit, welche sämtliche populistischen Bewegungen zu bedienen scheinen. Einerseits das Phantasma, es gebe doch einen einheitlichen Willen des Volkes nach mehr Gerechtigkeit, mehr Sozialpartnerschaft, der lediglich durch die Politik der mächtigen Akteure korrumpiert worden sei. andererseits das Phantasma, die eigene Bewegung habe es in der Vorzeit bereits gegeben, wo sie selbst noch ganz mächtig war. Das Rezept gegen die Ohnmacht ist die Masse, welche sich durch Sammlung formiert. Unterschiede der linken Bewegung, die sich entlang von Partialinteressen auseinandergelebt haben, sollen eingedampft werden unter dem vermeintlich größten gemeinsamen Nenner, dem Sozialstaat. Vom Staat möchte sich die Bewegung nämlich nicht lossagen, sondern sie gründete sich explizit in der Absicht der Einflussnahme auf die Parteienlandschaft. Im Gründungsaufruf heißt es weiter, Zitat: Eine vernünftige Politik kann den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen und den Sozialstaat erneuern. Sie kann die Bürger vor dem globalen Finanzkapitalismus und einem entfesselten Dumpingwettbewerb schützen. Zitat Ende. In Stefan Kriegerts Buch Fetisch und Freiheit heißt das, Zitat: Im Staatsfetisch tritt den Menschen die von ihnen wie unbewusst auch immer geschaffene Organisation als fremde Macht gegenüber. Im fetischisierten Alltagsbewusstsein erscheint der Staat als anthropologische Konstante, als eine Art nicht hinterfragbares Naturereignis. In einer anderen Art und Weise als beim wahren Geld- und Kapitalfetisch versuchen die Subjekte aber, sich dieser fremden Macht anzudienen, was seinen Ausdruck unter anderem im Nationalismus findet. Zitat Ende. Die Staatstreue von Aufstehen, welche die Bewegung in den wahrscheinlich berechtigten Verruf gebracht hat, vorrangig die innerparteilichen Ambitionen Wagenknechts zu untermauern, ist Ausdruck eines Versagens, linksradikale Politik jenseits dieser Anrufung zu denken, wie es die derzeit viel erfolgreicheren Proteste versuchen, welche zwar immer wieder auch den Staat adressieren, sich Vereinnahmungstendenzen aber zumindest immer wieder hartnäckig zu erwehren versuchen. Es soll zurückgegangen, die Zeit wiederholt werden, als staatliche und eigene Interessen vermeintlich noch identisch waren. Dabei wird ignoriert, dass es die zentrale Aufgabe des Staates ist, das Kapitalverhältnis zu vermitteln, dessen Exzesse in Anführungszeichen er lediglich zu mildern hat, aber nicht abstellen kann, weil dieses Verhältnis selbst durch Krisen strukturiert ist. Linke Bewegungen sollen unter dem Primat des Sozialreformismus gesammelt werden, womit materialistische Staatskritik sich a priori ausschließt. Die proklamierte inhaltliche Offenheit von Aufstehen war also nie eine, sondern der Kurs von vornherein autoritär bestimmt. Woher kommt in diesem Fall der Staatsfetischismus? Warum gelingt hier nicht, was andere Bewegungen anscheinend mühelos schaffen, eben ein Maß an Selbstorganisation zu finden, das zwar immer wieder vom Nationalismus gelockt wird, ihm stellenweise auch erliegt, aber die Kapitulation zumindest nicht schon in ihrer Gründung vorlegt? Meines Erachtens liegt dem eine nostalgische Fantasie einer vormals angeblich vereinigten Linken zugrunde, deren Autorität man sich zu unterwerfen habe, um ihre Versprechung zu erfüllen. Um dieses Verhältnis näher zu erläutern, wird im Folgenden kurz die Massenpsychologie Freuds und deren historisch situierte Fortschreibung in den Studien zum autoritären Charakter skizziert. Zweites Element: Nostalgie als Ideal. In dem Buch Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 geht Freud in anerkennender Kritik damals populärer Massenpsychologien im Stile Gustave Le Bon's der Frage nach, was eine Masse eigentlich zusammenhält, warum die Masse nicht an ihren inneren Widersprüchen auseinanderfällt. Von besonderem Interesse ist hier die Diskussion der, wie Freud sie nennt, führerlosen Massen, welche Freud entlang der zwei großen antisemitischen Massenorganisationen Österreichs seiner Zeit diskutiert, dem Heer und der Kirche. Nach Freud ist die Masse ein provisorisches Wesen, das aus heterogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich miteinander verbunden haben. Was die Einzelnen sich miteinander identifizieren lässt, ist ein geteiltes Ich-Ideal. Der Begriff Ich-Ideal ist wesentlich unbekannter als der Begriff des Über-Ichs, welchen Freud zwei Jahre später in dem Buch Das Ich und das Es vom Ich-Ideal trennte. Womöglich lässt sich der Unterschied wie folgt zusammenfassen. Das Über-Ich ist die versagende Instanz, das Gewissen, das Verbot, das Du darfst nicht, und das Ich-Ideal hindessen das positive Gegenstück, die Aufforderung, der Wunsch so zu sein, das Du sollst. In der Massenbildung richten nun eine Reihe unterschiedlicher Individuen vom Imago, also vom inneren Bild des äußeren Objekts, zum Beispiel dem Führer oder einer Idee, ein inneres Objekt auf, das sich anstelle des Ich-Ideals setzt, eine Repräsentanz des äußeren Objekts, das die Position des Ich-Ideals einnimmt. Dieses geteilte Ich-Ideal, das sich im Äußeren auch findet, bedingt letztlich dann eine Identifizierung der Einzelnen untereinander und erlaubt eine Enthemmung der Triebe. Zitat von Freud: Im Gehorsam gegen die neue Autorität darf man sein früheres Gewissen außer Tätigkeit setzen und dabei der Lockung des Lustgewinns nachgeben, den man sicherlich durch die Aufhebung seiner Hemmungen erzielt. Zitat Ende. Die Autorität verbietet also nicht nur, sondern sie erlaubt. Damit das äußere Objekt die Autorität zur Identifizierung eignet, muss es einem ähnlich sein und gleichzeitig diesen Lustgewinn versprechen. Adorno hat Adolf Hitler einmal als eine Mischung aus King Kong und Vorstadtfriseur bezeichnet und damit die Anforderungen an das äußere Objekt zur Massenbildung treffend charakterisiert. Es handelt sich um einen von uns, aber auch um so viel mehr. Die Studien zum autoritären Charakter aus dem Institut für Sozialforschung haben die Dialektik zwischen Führer und Masse weiter geschärft und für die Gesellschaftsanalyse ihrer Zeit aktualisiert. Dabei verschob sich zunächst der Fokus. Der Enthemmung, welche bei Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse noch im Mittelpunkt stand, korrespondiert die Frage, warum die Massen ihre eigene Unterdrückung wählten, anstatt die Freiheit einzufordern, welche ihnen der Stand der Produktivkräfte damals schon versprach. Welche charakterlichen Dispositionen machen das Individuum für Faschismus und Nationalsozialismus anfällig? Wie ist deren Entstehen zu erklären? Zusammenfassend lassen sich die hier gewonnenen durchaus heterogenen Einsichten wohl folgendermaßen: Der väterlichen Autorität in der Familie ist durch die Industrialisierung und die Umbrüche des Ersten Weltkrieges die objektive Grundlage entzogen worden. War es vormals nicht ungewöhnlich, dass der Vater das ökonomische Zentrum der Familie bildete, diese von ihm abhängig war und auf sein Geheiß handeln musste, ist der klassische Familienbetrieb in der Fabrik erodiert. Gleichwohl überlebte das Machtgehabe des Vaters seine reale Mächtigkeit. Die Kinder wurden von autoritären Familientyrannen zur Abhängigkeit erzogen, deren tatsächliche Ohnmacht gegenüber der neuen Wirtschaftsweise nur notdürftig durch das autoritäre Auftreten kaschiert. Mit der Einsicht in die Bedeutungslosigkeit, die tatsächliche Bedeutungslosigkeit des Vaters und damit in die Unmöglichkeit eines Tages seine vermeintliche machtvolle Stellung einzunehmen zu können, weil es diese Stellung eben nicht gibt, mit dieser Einsicht verschoben sich die durch Abhängigkeit gewonnenen autoritären Hoffnungen auf die Angebote der gesellschaftlichen Institutionen, die schließlich zu Institutionen des nationalsozialistischen Deutschlands wurden. Die Institutionen sind also auch immer Projektionen sozialisierter Konfliktdynamiken, deren Sublimierung sie um den Preis der Unterwerfung versprechen. Umstandslos lassen sich diese Überlegungen selbstredend nicht auf gegenwärtige Phänomene wie Aufstehen übertragen. Ihre zeitliche Situiertheit ist gerade eine Stärke der kritischen Theorie. Weder sind die Sozialisationsbedingungen vergleichbar, noch das äußere Objekt, an das sich libidinös gebunden wird. Die Dynamik, Konflikte im Individuum zu sistieren, indem ein autoritäres Angebot zur Schiefheilung, zur Versöhnung mit dem Unbehagen an der Gesellschaft unterbreitet wird, findet sich aber auch hier wieder. Welches Objekt aber verspricht diese Massenbindung? In linken Bewegungen war das neben dem Ideal der befreiten Gesellschaft natürlich immer wieder die Partei als das Instrument der vermeintlichen Verwirklichung der befreiten Gesellschaft. Als sich die Partei spätestens nach dem Mauerfall politisch desavouierte, blieb angesichts des entflammten Deutschnationalismus die Wahl, die Kritik vorrangig auf diesen Deutschnationalismus zu richten, im Bewusstsein, dass es etwas Schlimmeres gibt als den Kapitalismus, nämlich die barbarische Aufhebung des Kapitalismus, oder die Wahl, die Identifikation mit der Macht zu suchen, welche nun der institutionellen Grundlage entbehrte, und zu versuchen, diese Identifikation dennoch aufrechtzuerhalten. Wer dafür optierte, fand in den sogenannten Antideutschen ein neues Feindbild, das die eigene, imaginierte Ganzheit gefährdete. Meandernd ohne äußeres Objekt, welches zum Ich-Ideal taugte, wurde an dessen Stelle das ein anachronistisches Phantasma gesetzt. Eine Zeit, in der vermeintlich noch alles in bester Ordnung war, in die es nun wiederherzustellen gilt. Die Nostalgie, Die Rückwärtsgewandtheit, welche einem auf Liebknecht-Luxemburg-Demonstrationen oder ähnlichen Veranstaltungen entgegenschlägt, lässt weniger auf historisches Bewusstsein als dessen Verklärung schließen. Die Hoffnung auf eine Masse, die vom Staat anerkannt werden muss, ist hier womöglich wesentlich auf den Verlust eines äußeren Objektes zurückzuführen, das paradoxerweise gleichzeitig verloren gegangen ist und nie wirklich existent war. Der soziale Zusammenhang muss wiederhergestellt werden, die Mehrheiten eben wieder erreicht werden. Drittes Element: Hass auf Differenz. Anhand populärer Beiträge des in Anführungszeichen Nachrichtenportals Nachdenkseiten, welches in den sozialen Medien immerhin von rund 100.000 Menschen abonniert wurde, haben Volker Köhn und ich einige Merkmale der nationalistischen Agitation von links gesammelt. Zum einen argumentieren die AutorInnen dort zumeist volkssouveränistisch. Einer angeblichen Herrschaft elitärer Cliquen wird hier der behauptete Volkswille entgegengestellt, der bisweilen durch Feindpropaganda vor sich selbst vernebelt werde, allerdings unbedingt als einheitlicher bestehe. Selbstverständlich kennen die AutorInnen der Nachdenkseiten diesen Volkswillen und bemühen sich, ihn durch ihre journalistische Arbeit zu Bewusstsein zu bringen. Begeistert wird hier etwa ein von Jens Berger übersetzter Artikel Chantal Mouffe's aufgenommen, in dem dieser ein Plädoyer für Linkspopulismus hält. Zitat Chantal Mouffe in der Übersetzung von Jens Berger: Dies ist die politische Strategie, die ich als linken Populismus bezeichne. Ihr Zweck ist die Konstruktion eines kollektiven Willens, eines Volkes, dessen Gegner die Oligarchie ist, die Kraft, die neoliberale Ordnung aufrechterhält. Zitat Ende. Das ist nicht beschreibend gemeint, sondern affirmativ. Sie will das. Eine vermeintliche Notwendigkeit für die linkspopulistische Strategie leitet Mouffe aus dem Erfolg des Rechtspopulismus ab, den man nicht als faschistisch brandmarken dürfe, sondern der demokratische Kern müsse in seinen Forderungen anerkannt werden. Hier wird der populäre Mythos aufgewärmt, die völkisch-Rechten seien eben nur verwirrte Linke, welche spätestens seit der groben Fehllektüre, Didier Eribons Rückkehr nach Rheims neuerlich Konjunktur feiert. Lediglich die Gegner seien falsch gewählt, ihr Prinzip der Gegnerschaft aber politisch vollkommen angemessen. Für Mouffe und die Nachdenkseiten folgt daraus, Zitat, um diese verschiedenen Konflikte zusammenzubringen, muss eine Verbindung zwischen sozialen Bewegungen und einer neuen Art von Partei hergestellt werden, um ein Volk zu schaffen, das für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit kämpft. Zitat Ende. Bewegung und Partei sollen also ein Volk hervorbringen, das es den Oligarchen mal so richtig zeigt. Getragen wird die Strategie des Linkspopulismus von der Hoffnung, irgendwie doch noch die Rechten für die eigene Sache abgreifen zu können, sie dort abzuholen, wo sie stehen. Als nachzueifernde Beispiele werden unter anderem Jean-Luc Mélenchon, der die französische Verantwortung für das Vichy-Regime leugnet, und Jeremy Corbyn, unter dessen Führung die britische Labour-Partei in eine beispiellose Serie antisemitischer Ausbrüche verfallen ist, diese beiden Beispiele werden angeführt. Im einfältigen Gesellschaftsverständnis, wonach nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung für die Misere der Gegenwart verantwortlich sein soll, reproduziert sich der Wunsch nach einem linken Populismus formal. Das Argument begründet sich konsequenterweise selbstpopulistisch. Der Begriff Strategie verklärt hier zur Wahl, was den Verfechterinnen des Linkspopulismus bereits zur Selbstverständlichkeit wurde, die sie ohnehin nur schwerlich ablegen können. Die Entscheidung ist längst gefallen und kein bewusster Überlegungsprozess. Man kann gar nicht anders, als linkspopulistisch zu argumentieren, weil man keine andere Kritik hat. In der erhofften Einheit von Partei und Bewegung drückt sich die Ablehnung der Vermittlung durch das Politische aus. Was die Bewegung will und was die Partei in den Parlamenten durchsetzen soll, ist kein Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, der die Widersprüchlichkeit von Gesellschaft berücksichtigt, sondern präexistent, vorpolitisch, vorgegeben durch die Führung. Die Bewegung der Straße verleiht der Partei den notwendigen Nachdruck. Aufstehen sollte eine solche Bewegung werden, die von Anfang an Parteien adressierte und aufforderte, sich mit ihr zu identifizieren. Der nationalistische Sozialreformismus stand dabei jenseits der Debatte, sondern war lediglich auf der Suche nach einer Massenbasis, welche dann den demokratischen Streit sistieren, also stillstellen sollte. Unbenommen, dass dieser Streit im Parlamentarismus eher karikiert als gelebt wird, fällt die Antwort auf dessen Unzulänglichkeit noch hinter diesen zurück und mündet im antidemokratischen Reflex. Es wird auf stillschweigendes Vertrauen in die FührerInnen der Massenbewegung gesetzt, schon zu wissen, was das Richtige sei. Gleichheit und soziale Gerechtigkeit eben, was auch immer da konkret darunter zu verstehen ist. Dass die Gleichheit eben nicht universalistisch verlangt, sondern zuerst der autochthonen Bevölkerung dienen soll und sich damit bereits selbst außer Kraft setzt, zeigt die offene Flanke zur völkisch-rechten Migrationspolitik. In der Zeit gaben Bernd Stegemann und Sarah Wagenknecht bekannt, Zitat, unter den Schlagworten Grenzenlosigkeit und Diversität haben sich die Widersprüche inzwischen zu einem Komplex aus Moral, Interessen und Herrschaftstechnik verquickt. Grenzenlosigkeit ist die Geschäftsgrundlage, mit der multinationale Konzerne demokratische Regeln umgehen, Steuern vermeiden und die heimischen Arbeitskräfte, Arbeitsmärkte unter Druck setzen. Und Grenzenlosigkeit ist für ein bestimmtes Milieu in den Wohlstandszonen eine moralische Pflicht und ein konkreter Genuss. Zitat Ende. Mit der Grenzenlosigkeit ist hier in erster Linie keine klassische Wachstumskritik verbunden, sondern tatsächlich nationalstaatliche Grenzen sind gemeint, wie Wagenknecht und ihre GenossInnen in zahlreichen Publikationen verlautbaren lassen. Perfide wird hier Kritik des Kapitalinteresses mit Kulturkritik verknüpft, sodass am Ende der Assoziationskette liberale Kosmopoliten, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Imagination derselben, als Agenten der Kapitalverwertung aufscheinen, diese natürlich auch sind, genauso wie alle anderen. Scheinheilig wird hier zunächst die moralische Verwerfung des Grenzregimes moniert, um sodann mit dem Verweis auf den, Zitat, Genuss selbst zu moralisieren. Die Angeprangerten, so wird suggeriert, fordern offene Grenzen aus reiner Selbstsucht und nicht etwa aus Solidarität. Der Kosmopolitismus wird auch auf den Nachdenkseiten ständig als Feindbild kolportiert und gegen die einfachen Arbeiter in Stellung gebracht. Der Kosmopolitismus symbolisiert in dieser Denkform das Grenzüberschreitende, das Unverbindliche, das nicht in den Volkswillen aufgeht, der um jeden Preis hergestellt werden soll, und deshalb steht der Kosmopolitismus im Geruch, mit dem Kapital im Bunde zu sein. Selbst erklärte KritikerInnen des sogenannten Rechtspopulismus übernehmen gegenwärtig nicht selten dieses Feindbild von ihren angeblichen GegnerInnen. So machte beispielsweise die Sozialwissenschaftlerin Cornelia Koppetsch die, Zitat, Lebenslügen kosmopolitischer Milieus, Zitat Ende, mitverantwortlich für die Konjunktur völkisch-rechter Bewegung, die sie mit Bourdieu zum Klassenkampf stilisiert. Schuldig bleiben Koppetsch wie Wagenknecht und überhaupt die meisten KritikerInnen des Kosmopolitismus, wer denn eigentlich konkret diese Milieus sind. Denn die Lebensweisen der Rechten, die dagegen agitieren, unterscheiden sich kaum von diesem vielgescholtenen Liberalismus. Nicht plausibel ist, warum sich die Kritik des Neoliberalismus gerade auf die Szenen und sozialen Milieus kaprizieren soll, in welcher diese Kritik noch am vernünftigsten formuliert wird, nämlich im Sinne einer Einforderung seiner notwendig uneingelösten Versprechen, während das rechtskonservative und völkische Lager plötzlich als stiller Protest herhalten muss. Aus der AfD etwa lassen sich keine Bedenken am Neoliberalismus vernehmen und das Führungspersonal rekrutiert sich großteils aus, gesellschaftlichen Eliten. Den AnhängerInnen der Partei schlicht zu unterstellen, das nicht zu wissen und eigentlich ihr Unbehagen am Neoliberalismus ausdrücken zu wollen, stellt das Problem auf den Kopf. Viertes Element: Arbeitsfetischismus. Neoliberalismuskritik ersetzt in der nationalistischen Linken Kapitalismuskritik. Der Herausgeber der Nachdenkseiten Albrecht Müller lehnt den Begriff des Kapitalismus gänzlich ab, weil er vieldeutig sei und seine Freunde und Verwandten nicht verstünden, was damit gemeint ist. Die Ablehnung von Vieldeutigkeit korrespondiert mit dem Einverstandensein. Der notorische Jens Berger schreibt, Zitat, es ist nicht das Wirtschaftssystem, sondern die Politik, die die Leitplanken wirtschaftlichen Handelns bestimmt. Ein echter Schutz der Umwelt, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ein Leben im Einklang mit dem inneren Ich sind in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem möglich, wenn die Gemeinschaft es denn will. Zitat Ende. Das Wollen der Gemeinschaft soll also dem Kapitalismus seine Schranken aufweisen. Die Politik soll vermitteln, indem sie dem Kapitalismus die gewünschten Beziehungsformen, das Gemeinschaftliche einschreibt, ihn aber gleichsam reibungslos exekutiert. Im Gründungsaufruf von Aufstehen ist das als Ziel benannt, Zitat: Sichere Jobs, gute Löhne, gerechte Steuern und ein erneuerter, starker Sozialstaat in einer innovativen Wirtschaft. Leiharbeit, Missbrauch von Werkverträgen und Scheinselbstständigkeit bekämpfen. Die Digitalisierung muss zu einer Umverteilung von Arbeit führen. Weniger Stress für alle statt Arbeitslosigkeit für die einen und Überarbeitung in zunehmend prekären Jobs für die anderen. Anständige Renten statt Riester-Abzocke. Eine echte Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, die Lebensleistung schützt statt Absturz durch Hartz IV. Zitat Ende. Nicht einmal die sozialstaatliche Antwort auf Arbeitslosigkeit kann hier anders als im Kontext von Lebensleistungen gedacht werden. Die Unterstützung durch den Staat soll sich erst einmal verdient werden. Automatisierung soll auch nicht zur Minderung der Arbeitszeit oder gar zu ihrer Aufhebung führen, sondern lediglich zu ihrer Umverteilung, sodass niemand mehr ohne Arbeit sein muss. War es in den 1960er Jahren noch gar nicht so ungewöhnlich, dass linksradikale Bewegungen wie etwa die italienischen Operaisten die Abschaffung der Arbeit forderten, wird hier alleine ihre gerechte Entlohnung, als könne es diese im Kapitalismus geben, wird alleine ihre gerechte Entlohnung zur Programmatik erhoben. Was weniger dramatisch wäre, wenn die Bewegung nicht angetreten wäre, die politische Linke zu sammeln, also auch radikalere Gruppen, in ihrem Sozialreformismus aufgehen zu lassen, sie in sich zu integrieren. Die Kritik am Neoliberalismus konzentriert sich weitgehend auf die, in Anführungszeichen, neuen Arbeitsweisen und die sozioökonomischen Milieus, welche diese vertreten sollen. Die akademisch gebildeten und künstlerisch kreativen ArbeiterInnen. Traditionelle Handarbeit steht hier jenseits der Kritik, da sie weniger vom Anspruch der Selbstverwirklichung getragen ist, sondern sich in der Ideologie mit dem Primat der Gemeinschaft vereinbaren lässt. Diese Aufspaltung von Arbeit in Hand- und Kopfarbeit folgt nicht zufällig einer verzerrten Wahrnehmung des Kapitalismus. Moshe Postol unterscheidet diesbezüglich zwischen dem, was moderner Kapitalismus ist, und der Form, in der moderner Kapitalismus erscheint. Um diese Unterscheidung zu erläutern, bezieht er sich auf Marx' Begriff des Fetischs. Der wahre oder produktive Arbeit werden ontologische, also so seiende Eigenschaften wie etwa der Wert zugesprochen, die aber in Wahrheit Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse sind, nicht in der Sache selbst gründen. Es scheint, als ob die Ware aus sich heraus selbst einen bestimmten Wert hätte, als sei dieser ihre Natureigenschaft und nicht über den Markt festgelegt. Die Ware verfügt dabei über einen Doppelcharakter von Wert und Gebrauchswert, welcher sich in der Arbeit widerspiegelt, die sie hervorbringt. Zitat Marx: Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den wahren Wert. Alle Arbeit ist andererseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besonderer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte. Zitat Ende. Wert und Gebrauchswert sind also dialektisch zu denken, erscheinen im Bewusstsein jedoch aufgespalten, einmal verdinglicht in Form von Geld und einmal in Form der stofflichen Ware, also sozusagen dem Abstrakten und dem Konkreten. Verkürzte oder besser gesagt regressive Kapitalismuskritik tendiert dazu, sich ausschließlich gegen die abstrakte Seite des Kapitalismus zu wenden und darüber zu vergessen, dass diese mit der dinglichen Seite aufs Engste verwoben ist. Gegen die Erscheinungsformen des Abstrakten, etwa das Geld oder die Zirkulationssphäre, wird dann das konkret Stoffliche als vermeintlich Natürliches affirmiert, was sich etwa in der Romantisierung der Landarbeit ausdrückt. Zitat Postone: Dass konkrete Arbeit selbst kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen beinhaltet und von ihnen materiell geformt ist, wird nicht gesehen. Zitat Ende. Das Ideal der deutschen Arbeit als schaffend basiert auf einer solchen verkürzten Betrachtungsweise, in deren Folge es dann logisch erscheinen mag, die industrielle Produktion als ausschließlich materiellen, schöpferischen Prozess ablösbar vom Kapital zu betrachten, wodurch das industrielle Kapital als direkter Nachfolger natürlicher, handwerkliche Arbeit auftreten und im Gegensatz zum in Anführungszeichen parasitären Finanzkapital als organisch verwurzelt und erdverbunden wahrgenommen werden kann. Die Kritik am Neoliberalismus ist im besten Falle eine an einer Ideologie, die das Kapitalverhältnis eskamotiert, also verschleiert, indem sie es subjektiviert. Auszusetzen ist am Neoliberalismus, dass er das Versprechen individueller Freiheit vergesellschaftet, aber die fehlenden Bedingungen, diese zu verwirklichen, verschweigt. Im schlechten Falle, und um diesen schlechten Fall geht es ja hier, belässt die Kritik es dabei, sich gegen diese Versprechen zu wenden, aber das Kapitalverhältnis und damit die Beziehung zur Arbeit unangetastet zu lassen. Sie wird damit antiliberal. Zum Schluss. Antisemitismus und die Kritik im Handgemenge. Die vorangegangenen Elemente umkreisen das Ressentiment, das an dieser Stelle auch einmal ausbuchstabiert werden soll. Im Antisemitismus kommen sowohl die Aspirationen der Masse, die nie ohne dass ihr andere auskommt, als auch der antipolitische Impuls, die Ablehnung des Kosmopolitismus, wie auch die Fetischisierung der Arbeit zu sich. Moderner Antisemitismus wendet bürgerliche Errungenschaften ins Negative. Aus Universalismus wird hier Traditionsfeindschaft, aus Kosmopolitismus Beziehungslosigkeit, aus individueller Freiheit Verantwortungslosigkeit, aus Selbstverwirklichung Egoismus, aus Vernunft Gefühlskälte, aus Aufklärung Zersetzung und so weiter. Zur Projektionsfläche dieser Negationen mussten historisch wie gegenwärtig immer wieder Jüdinnen und Juden herhalten. Ihnen wird unterstellt, die Schattenseiten der Moderne zu verkörpern. Das antisemitische Ressentiment äußert sich dabei zumeist in den sogenannten westlichen Ländern kaum mehr gerade heraus, sondern chiffriert über Umwege. Beispielsweise identifiziert heute kaum jemand mehr öffentlich die Trennung von schaffender Arbeit und raffendem Kapital mit der Unterscheidung zwischen Deutschen und Juden, wie es noch im Nationalsozialismus gängig war. Gleichwohl stehen diese Grundlagen antisemitischer Denkform, nur weil sie nicht mehr offen sich äußern, nicht mehr offen äußern, gegen wen sie sich in letzter Instanz richten, stehen sie nicht jenseits der Kritik. Sie bereiten den Nährboden vor, auf dem Antisemitismus gedeihen und bei ihm günstigen klimatischen Bedingungen aus dem Schatten wagen kann. Bezogen auf die hier skizzierte regressive Linke lässt sich kaum deutlicher dieses Verhältnis illustrieren als am Beispiel der britischen Labour-Partei, deren ehemaliger Vorsitzender Jeremy Corbyn direkt über die Verharmlosung anti-israelischen Terrors sowie indirekt über ein manichäisches Gesellschaftsbild, wonach die Misere des Kapitalismus von einigen wenigen veranstaltet werde, und eine Reihe skandalöser Unterlassungshandlungen die Bedingungen in seiner Partei und darüber hinaus geschaffen hat, dass sich Antisemitismus aus der Deckung wagen und offen gegen Jüdinnen und Juden agitieren kann. Besonders versiert sind die AnhängerInnen des Corbyn-Kurses mittlerweile in der Abwehr von Antisemitismuskritik. Folgerichtig war deshalb eine der ersten Personen, die außer den bekannten PolitikerInnen ihr Gesicht für Aufstehen hergab, Steve Hudson, ein Aktivist der Momentum-Kampagne, die Corbyn zu seinem Aufstieg verholfen hatte. In einem Video für Aufstehen antizipierte Hudson die Vorwürfe, mit denen bei Aufstehen zu rechnen sei. Zitat: Aus meiner Erfahrung mit Labour kann ich sagen, wenn wirklich etwas passiert, werden wir daran merken, dass sich die Politik und Medien massiv auf uns einschießen werden. Zitat Ende. Das Video wurde kurz veröffentlicht, nachdem der Antisemitismus-Skandal um Corbyn seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, sodass die öffentliche, fast koordinierte Kampagne von Politik und Medienmachern unschwer identifiziert werden kann, eben als die Kritik von Corbyns Antisemitismus und dem Antisemitismus seiner Partei. Auf die offene Kritik an den Nachdenkseiten von Volker Köhnen und mir reagierte die Redaktion der Nachdenkseiten und ihre Leserinnenschaft gleichermaßen aufbrausend. Zwei Autoren schrieben eine Replik und druckten über 30 Leserinnenbriefe ab. Gleichzeitig wurden wir mit Mails bombardiert, sodass schließlich ein kleiner Textkorpus gebildet wurde, dem wir abermals eine kleine Untersuchung widmeten. Es stellte sich für uns einerseits heraus, dass auf dem Stand ihres politischen Urteilsvermögens der Antisemitismusvorwurf gar nicht anders denn als niederträchtige Kampagne verstanden werden kann, die von irgendwoher gesteuert werden müsse. Die Ideologie ist derart apodiktisch, abgedichtet, dass sie sich kaum mehr von außen irritieren lässt. Da man sich selbst im Einklang mit dem Volkswillen wähnt, muss die Kritik vom Standpunkt des ganz anderen erfolgen. Zitat Dieser Theodor Herzl hat damit angefangen, Zitat Ende, war noch einer der harmloseren Entgegnungen, die in ihrer Mehrzahl darauf abzielte, die, in Anführungszeichen, Kampagne sei von Israel koordiniert worden. Also unsere Kritik sei von Israel koordiniert worden. Weiter zeichneten sich die Zuschriften durch eine intentionistische Reduktion von Antisemitismus aus, wonach nur antisemitisch sein könne, was antisemitisch gemeint sei. Dieser Fehlschluss spiegelt letztlich das eigene Verhältnis zur Gesellschaft, welche auf den Willen verschiedener Gruppen reduziert wird. Ich zitiere noch einmal: Echter Schutz der Umwelt, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ein Leben im Einklang mit dem inneren Ich sind in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem möglich, wenn es die Gemeinschaft denn will. Gemeinschaft im Einverständnis mit Staat, Kapital und Arbeit unter dem Primat der autoritären Parteidoktrin von links zu fordern, wirkt heute wie aus der Zeit gefallen. Der Abschied von dieser Denkform wird aber wohl noch auf sich warten lassen, solange sich wankelmütige Querfrontler immer noch nicht fürs völkische Original entscheiden können, sondern sich nach wie vor links verorten möchten.